Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Ein Apotheker aus Viersen.
Das Rechenzentrum hat nicht gezahlt und der Großhandel hat abgebucht und dann hat man da ein Riesenloch plötzlich am nächsten Morgen auf dem Konto gesehen und glaubt dem einfach nicht.
Markus Büschkes, den Viersen-Dülken eine Apotheke betreibt und nach der Insolvenz des Abrechnungszentrums jetzt vor riesigen Problemen steht. Eine Recherche dazu in dieser Sendung, in der es auch um den Tourismus in Schleswig-Holstein in Corona-Zeiten und die Partnervermittlung Parship geht. Doch zunächst schauen wir auf die neuen Corona-Infektionszahlen bundesweit. Sie haben es in unseren Nachrichten gehört, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4.000 binnen eines Tages in die Höhe gegangen. Gleichzeitig gab es heute eigentlich gute Exportzahlen. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate. Export, Corona, müssen sich die deutschen Unternehmen, muss sich die deutsche Wirtschaft jetzt Sorgen machen?
Also von Volkswirten heißt es unter anderem schon, die niedrig hängenden Früchte, die sind jetzt geerntet. Andererseits zum Beispiel an der Börse, da gibt es Hoffnung. Der DAX mit einem Plus von 0,5% bei 13.007 Punkten. Ja, und zu den DAX-Hoffnungen, den deutschen Exporten und der deutschen Wirtschaft jetzt mehr im Börsengespräch mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank, die zum Sparkassenverbund gehört. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und wollte erstmal wissen, nachdem die Exporte den vierten Monat in Folge zugelegt haben. Stimmt Ihnen das nur zuversichtlich oder hat er da auch kritische Anmerkungen?
Die Warenausfuhr hat zwar zugelegt, aber eben auch mit abnehmender Rate, die schwächste Rate seit dem Ende des Lockdowns. Und das spiegelt die allgemeine Entwicklung in dieser Erholungsbewegung in diesen Wochen wider. Die Zahlen der Zuwächse werden kleiner. Teilweise, beispielsweise bei der Automobilindustrie, haben wir sogar auch wieder Rückgänge. Und das zeigt die schwierigen Umstände. Und diese Umstände sind ja auch weltweit ähnlich.
Die Corona-Infektionszahlen sind in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wieder sprunghaft nach oben gegangen. Wie sehr schürt das bei Ihnen Sorgen für die Exporte, für die deutsche Wirtschaft?
Nun, diese zweite Welle ist in allen Ländern der Welt festzustellen. Teilweise sind Länder aus der ersten Welle noch nicht herausgekommen und die Zahlen der Infektionen steigen weiterhin an. Das ist nicht gut für die wirtschaftliche Erholung. Wir rechnen trotzdem nicht mit einem ähnlichen Einbruch, wie das im März, April der Fall gewesen ist. Man wird einen weiteren nationalen Lockdown nur als allerletztes Mittel wählen und davon sind wir noch relativ weit entfernt. Aber die zunehmenden Einschränkungen lokaler Art, regionaler Art, die wir von überall her hören, legen sich natürlich auf die wirtschaftliche Aktivität und werden dazu führen, dass wir in dem Erholungsprozess, der bisher sehr kräftig war, in diesen Wintermonaten, Herbst- und Wintermonaten eine Pause einlegen.
Von Gesundheitsminister Jens Spahn, da heißt es zu dem aktuellen, insbesondere wieder sprunghaft deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen, das sei besorgniserregend. Ist das aus Ihrer wirtschaftlichen Sicht auch besorgniserregend?
Naja, man muss, denke ich, schon würdigen, dass die Infektionszahlen heute eine andere Qualität haben als in der ersten Welle. Die Testhäufigkeit ist höher, die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sind besser, die Sterblichkeit ist geringer. Bisher haben wir auch hauptsächlich eher jüngere Leute bei den Neuinfizierten. Aber wir müssen eben schauen, wie sich das entwickelt. Und das lokale Geschehen, das wird sich fortsetzen und intensivieren. Und das sind natürlich Beschränkungen, die die Wirtschaft wieder erlebt. Das sind die Reisen, die nicht mehr möglich sind. Das sind ja nicht nur Tourismusreisen, sondern eben auch Geschäftsreisen. Das ist schlecht für den Export. Und wenn wir weitere beispielsweise Schulschließungen oder Kitaschließungen auf regionaler Ebene haben, dann wird das auch wieder Rückwirkungen haben. Alles zusammen zwar, wie gesagt, kein Absturz, aber eine Verlangsamung und Unterbrechung der wirtschaftlichen Erholung.
Trotz der wieder höheren Corona-Infektionszahlen, da steht zum Beispiel der deutsche Aktienindex DAX bei rund 13.000 Punkten. Sind die Märkte zu ruhig und zu zuversichtlich?
Nein, die Märkte haben eine Grundeinschätzung gegenüber der Corona-Krise, die auch jetzt durch die zweite Welle nicht in Frage gestellt wird. Da geht es darum, dauert diese Krise 1 oder 2 Jahre oder dauert sie 10 Jahre? Das Szenario der Weltwirtschaftskrise, was im März diesen Jahres kurzzeitig im Raum stand, hat die Märkte sehr verunsichert und die heftigen Reaktionen hervorgerufen. Danach setzte sich aber sehr schnell die Interpretation durch, dass aufgrund des Pandemieverlaufes und dann eben auch ja der Perspektive von Gegenmitteln im Jahr 2021 und aufgrund der wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen, Finanzpolitik, Geldpolitik, die Corona-Unterbrechung der Wirtschaft eben 1 oder 2 Jahre anhalten wird. Und das ist für eine Beurteilung der Aktienmärkte eine doch dann relativ kurze Zeit, selbst wenn sie beim Durchleben eben unendlich lang erscheint.
Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Plate, heute konnten die Aktien von BASF zulegen. Warum?
Von Händlern ist zu hören, es gab vom Frankfurter Finanzhaus Mein First eine Kaufempfehlung für die Papiere, wobei das bitte nur eine Stimme ist, aber dennoch BASF plus fast 2%.
Dann der britische Billigflieger EasyJet landet erstmals seit der Gründung vor 25 Jahren in den roten Zahlen. Kommt ja angesichts der Corona-Krise nicht ganz unerwartet, oder?
Nicht ganz unerwartet, aber auch der Billigflieger muss eben haushalten und es sieht wohl so aus, dass es für die Aktionäre keine Dividende geben wird. Der Verwaltungsrat zumindest rät davon ab, die Anteilsscheine von EasyJet erste Minus, jetzt mit einem leichten Plus von 0,25%.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, das Gold, gerne auch in Euro und auf den Anleihemarkt.
Ja, zumindest erstmal der Währungsmarkt. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 17,54. Bei den deutschen Staatsanleihen hat sich heute nicht wirklich viel getan. Die durchschnittliche Rendite kaum verändert bei minus 0,52%. Der Goldpreis kann etwas zulegen um rund 4 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis bei rund 1.893 Dollar. In Euro sind das als Goldpreis rund 1.610 Euro.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Corona, das Thema eben an der Börse und der Blick in die seit heute nach den sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen noch ungewissere Zukunft. Eine Branche, die besonders betroffen ist, der Tourismus. Von zentraler Bedeutung in einem Bundesland wie Schleswig-Holstein, das viele Sehnsuchtsorte für Deutsche bietet, die jetzt in den Herbstferien abschalten wollen von Corona. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet.
Schleswig-Holsteins Landesregierung hat viel Kritik abbekommen in den letzten Tagen. Der Zwang zu einer 2-wöchigen Quarantäne für Reisende aus inländischen Risikogebieten, zu denen in Kiel auch 4 Berliner Bezirke gezählt wurden, sorgte vielerorts für Kopfschütteln. Nach einem erneuten Austausch unter den 16 Bundesländern konnte Ministerpräsident Daniel Günther dann gestern Lockerungen verkünden. Die Quarantänepflicht wird abgeschafft. Wer aus einem Gebiet einreist, in denen sich binnen der letzten 7 Tage mehr als 50 Personen pro 100.000 EinwohnerInnen mit dem Coronavirus infiziert haben, muss ab Freitag nur noch einen negativen Corona-Test vorlegen, der maximal 48 Stunden alt ist.
Ich bin sehr sicher, dass das, was wir jetzt an Lösung dort gefunden haben, eine praktikable Lösung ist, die auch ohne Schwierigkeiten auch von den Beherbergungsbetrieben in Schleswig-Holstein umgesetzt werden kann.
Nicht ausgeschlossen allerdings, dass der CDU Politiker mit seinem Schlingerkurs der letzten Tage einige Gäste verschreckt hat. Dabei sei das Thema Sicherheit vielen Reisenden gerade jetzt besonders wichtig, sagt Anne Köchling, Referentin für Forschungsvorhaben im Deutschen Institut für Tourismusforschung an der Fachhochschule Westküste in Heide.
Und natürlich ist, ja, ich sag mal, die Nicht-Kontinuität in den Aussagen etwas schwierig für die Reiseplanung. Wir sehen eben auch, dass die Reiseentscheidungen deutlich kurzfristiger getroffen werden. Das hat natürlich viele Gründe, aber liegt sicherlich eben auch darin, dass die Leute abwarten, wo kann ich überhaupt hinfahren.
Der Tourismus ist eine wichtige Branche in der industriearmen schleswig-holsteinischen Wirtschaft. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz fast 10 Milliarden Euro. Jährlich werden diese Zahlen auch im Sparkassen-Tourismusbarometer Schleswig-Holstein erfasst. Doch die jüngste Erhebung, die an diesem Donnerstagvormittag in Kiel vorgestellt wurde, ist vor allem erstmal eine Schadensbilanz. Durch den Lockdown im Frühling sind in Schleswig-Holstein die Übernachtungszahlen in der ersten Hälfte 2020 um 28,4% eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang ist sogar noch relativ moderat, denn bundesweit waren es im Schnitt 42,1%. Allein in den Monaten März und April beträgt der Umsatzverlust für die Branche beinahe 900 Millionen Euro, sagt Carsten Heinsohn vom Marktforschungsinstitut DIWF, das für das Tourismusbarometer Schleswig-Holstein die Zahlen ausgewertet hat. Doch gerade an den Küsten seien die Gäste sehr schnell zurückgekehrt. Als Beispiel nennt Heinsohn die Lübecker Bucht, die sowohl für Tagesbesucher aus Hamburg als auch für Übernachtungsgäste attraktiv war.
Was natürlich auch dann wieder Herausforderungen mit sich bringt. Noch mehr Verkehr, Tagesgäste und die Übernachtungsgäste, viele Einheimische, die in den Sommerferien vielleicht auch nicht im Urlaub waren, die zusätzlich im Sommer da waren, die sonst nicht flanieren würden oder an den Strand gehen. Also haben wir noch einen höheren Druck teilweise auf die Top-Tourismusorte in Schleswig-Holstein.
In großen Badeorten wie Büsum, St. Peter-Ording oder auf Sylt sei die Buchungsrate weiterhin höher als im Vorjahr. In den Herbst- und Wintermonaten könne sich hier der positive Trend fortsetzen, prognostiziert Heinsohn. Andernorts in Schleswig-Holstein sieht es düsterer aus. In Städten wie Kiel oder Lübeck müssen Gastronomen und Hoteliers die Absage von Kongressen und anderen Großveranstaltungen verarbeiten. Und fernab der Küsten haben es gerade in den ruhigeren Gegenden die Landgasthöfe oder andere alteingesessene Betriebe schwer, die hohen Umsatzverluste der letzten Monate wieder ein Stück weit aufzuholen. Ob und wenn ja, wie stark Schleswig-Holstein von der Reiselust der Deutschen in den nächsten Monaten profitieren wird, hängt vor allem vom Infektionsgeschehen ab. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz geht davon aus, dass mit der Abschaffung der Quarantänepflicht für Einreisende aus deutschen Risikogebieten zumindest der Rahmen schon mal stimmiger ist.
Wir haben das so gemacht, dass das jetzt eine praktikable Lösung ist, die auch alle Menschen nachvollziehen und verstehen können und mit der wir jetzt auch für den Tourismus gut umgehen können.
Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz im Beitrag von Johannes Kulms. In Deutschland wickeln sogenannte Factoring-Institute, also Dienstleister mit großen Rechenzentren, die Zahlungsgeschäfte der Apotheken mit den Krankenkassen ab. Eines der größten Unternehmen im Bereich der Rezeptabrechnung, AVP, in Düsseldorf, hat im September Insolvenz angemeldet. Seitdem sind tausende Apotheken in Deutschland in Zahlungsschwierigkeiten. Vivien Leue.
Die Apotheke von Markus Büschkes im Ortszentrum von Viersen-Dülken ist an diesem Mittag gut besucht. Der Chef selbst packt mit an.
Ich bin seit 28 Jahren selbstständig mit der Markus-Apotheke und habe vor anderthalb Jahren eine Filiale übernommen, bin da sozusagen noch in der Aufbauphase.
Die plötzliche Insolvenz eines der größten Apothekenabrechnungszentren in Deutschland, der Düsseldorfer AVP, trifft ihn deshalb schwer.
Das Rechenzentrum hat nicht gezahlt und der Großhandel hat abgebucht und dann hat man da ein Riesenloch plötzlich am nächsten Morgen auf dem Konto gesehen und glaubt dem einfach nicht.
AVP hat für Büschkes die Rezeptabrechnung übernommen. Apotheken sind gesetzlich dazu verpflichtet, ein solches Unternehmen für die Abrechnung mit den Krankenkassen zu nutzen. Die Apotheken kaufen alle gängigen Medikamente auf Vorrat ein und gehen damit quasi in Vorleistung. Das Geld erhalten sie erst, wenn ein Kunde das Medikament benötigt.
Das Rezept, was er uns gibt, ist sozusagen dann bares Geld wert, weil das rechnen wir dann mit der Abrechnungsstelle ab.
Durchschnittlich 70-75% der Umsätze einer Apotheke werden mit rezeptpflichtigen Medikamenten gemacht. Da kommen schnell sechsstellige Beträge pro Monat zusammen. Bei manchen Schwerpunktapotheken, die Krebs- oder auch HIV-Medikamente ausgeben, noch mehr.
Die Apotheke hat halt eine sehr geringe Marge. Das heißt, wir bewegen unheimliche Mengen an Geld in Anführungszeichen oder an Umsatz. Es bleibt aber tatsächlich nicht viel über.
Durch die Zahlungsunfähigkeit von AVP fehlt nun mehr als 3000 Apotheken in Deutschland eine ganze Monatsabrechnung. Ein dreistelliger Millionenbetrag soll auf den Unternehmenskonten aktuell eingefroren sein. Der eingesetzte Insolvenzverwalter will zwar schnellstmöglich klären, wem welche Gelder zustehen, aber das könne Monate dauern. So lange hafteten die Apotheker, die gar nicht schuld an der Misere seien, kritisiert die Apothekerkammer Nordrhein. Ihren Schätzungen zufolge stehen bis zu 5% der Apotheken durch die AVP-Pleite nun selbst kurz vor der Insolvenz.
Das ist für die Apotheken verheerend. Man muss sich vorstellen, es geht um liquide Mittel, die die Apotheken benötigen, um ihren staatlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen,
sagt der Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein, Stefan Derichs. Er fordert schnelle Hilfe und entsprechende Signale aus der Politik, denn Apothekenpleiten könne sich Deutschland nicht leisten.
Die Anzahl der Apotheken ist sehr stark rückläufig. Wir sind jetzt auf einer Apothekendichte bundesweit. Da sind wir so auf der Mitte der 70er angekommen, wenn man sich den Versorgungsgrad anschaut.
Gerade in ländlichen Regionen gäbe es häufig nur noch ein oder zwei Apotheken in der Nähe.
Momentan ist es das Entscheidende, Liquidität zu sichern, damit der Geschäftsbetrieb der Apotheken aufrechterhalten wird.
Das könnte zum Beispiel über zinslose KfW-Kredite passieren. Die Suche nach günstigen Zwischenfinanzierungsmöglichkeiten hat auch Apotheker Markus Büschkes in den letzten Wochen fast Tag und Nacht beschäftigt.
Am Anfang lief das noch über eine Art Kontokorrent. Und da sind die Konditionen ja relativ bescheiden.
Mittlerweile habe ihm unter anderem sein Großhändler geholfen und die Septemberrechnung bis Januar gestundet.
Es kann nicht sein, dass das System an der Abrechnung scheitert.
Ärgert sich Büschkes, der seine Unternehmen immer wirtschaftlich gesund gehalten hat.
In unseren Verträgen steht eigentlich ganz eindeutig, dass das Geld, was von den Kassen eingesammelt wird, auf einem Treuhandkonto zu landen hat und dann an die Apotheken ausgeschüttet wird. Und in dem Fall von AVP ist es ja offensichtlich so gewesen, dass es sich gar nicht um ein echtes Treuhandkonto handelt.
Die Hintergründe der AVP-Insolvenz werden aktuell ermittelt. Die BaFin hat einen Sonderbeauftragten entsandt und auch die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Bankrotts. Sogenannte Factoring-Institute wie AVP werden von der BaFin nur eingeschränkt geprüft. Laut Gesetz unterliegen sie zum Beispiel keiner Solvenz- oder Liquiditätsaufsicht. In Viersen-Dülken sind alle drei Apotheken von der AVP-Pleite betroffen. Zwei davon gehören Markus Büschkes. Er möchte sich gar nicht ausmalen, was eine Apothekenpleite hier bedeuten würde.
Wir sind hier auf dem Lande. Das hat natürlich im Zweifelsfall katastrophale Auswirkungen.
Der Apotheker Markus Büschkes im Beitrag von Vivien Leue. In einem Rechtsstreit über hohe Kosten bei Widerruf eines Vertrags der Partnervermittlung Parship hat der Europäische Gerichtshof einer deutschen Verbraucherin den Rücken gestärkt. Bernd Wolf.
Die Partnervermittlung Parship darf nach dem Vertragswiderruf von Kunden allenfalls anteiligen Wertersatz für bereits erbrachte Leistungen verlangen. Parship darf überhaupt nur dann etwas verlangen, wenn die Kundin oder der Kunde beim Abschluss des Vertrages gesagt hat, Parship solle sofort damit beginnen, Partner zu vermitteln, vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist. Eine Frau schloss einen Premiumvertrag, Dauer ein Jahr, Kosten 524 Euro, doppelt so hoch wie bei vielen anderen Mitgliedern. Parship belehrte sie ordentlich über ihr Widerrufsrecht. Die Frau forderte, Parship solle sofort mit der Partnervermittlung anfangen, also vor Ablauf der Widerrufsfrist. Nach 4 Tagen widerrief sie den Vertrag und wollte ihr Geld zurück. Parship wollte ihr von den 524 Euro nur 130 zurückerstatten, also nur 1/4. Die anderen 3/4 behalte man ein. Immerhin habe Parship wunschgemäß direkt nach der Anmeldung einen halbstündigen Persönlichkeitstest mit ihr inklusive 50-seitigem Gutachten erstellt und schon die ersten Partnervorschläge gemacht. Das koste, und zwar 393 Euro. Die Frau forderte die kompletten 524 Euro heraus. Der EuGH gibt überwiegend der Frau recht. Zwar komme sie trotz fristgerechtem Widerruf nicht kostenlos heraus, weil sie sofortige Partnervermittlung beantragte. Aber Parship kann nur einen anteiligen Wertersatz für 4 Tage Mitgliedschaft berechnen. Nur wenn Parship die Einzelleistungen wie den partnerrelevanten Persönlichkeitstest und erste Partnerangebote separat eingepreist hätte, dürfte der Online-Dienst mehr berechnen.
Bernd Wolf. Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist einer Studie zufolge derzeit so schlecht wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform erklärte, ihr Geschäftsklimaindex sei im Herbst 2020 binnen Jahresfrist von plus 17 Punkten auf knapp minus 6 Punkte gefallen. Auch wenn die Konjunktur allmählich anziehe, fehle es mittelständischen Unternehmen an neuen Aufträgen und damit an Umsatz. Außerdem rechneten die Firmen in 2021 nicht mit einer schnellen Erholung. Bei den Neueinstellungen zeigt sich ein gemischtes Bild. Gut 17% der Befragten wollen wieder mehr Mitarbeiter einstellen. Jeder 10. Befragte will Stellen streichen. Deutschland war 2019 vergleichsweise wenig von Naturkatastrophen betroffen. Das zeigt ein Bericht des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Mit 3 Milliarden Euro lagen die versicherten Schäden 2019 knapp 10% unter dem Jahr davor und fast 20% unter dem langjährigen Mittelwert. Der größte Teil der Schäden entstand durch Sturm und Hagel, oft auch durch einzelne heftige Unwetter. Das zeige, zu welchen Extremen das Wetter neige, hieß es von Seiten des Verbandes. Autofahrer, Mieter und Wohnungseigentümer müssen ab nächstem Jahr mehr für Sprit, Heizöl und Gas bezahlen. Der Bundestag hat bei diesen Brennstoffen eine Abgabe auf den Treibhausgasausstoß von 25 Euro pro Tonne CO2 beschlossen. Im Jahr 2021 wird der Sprit dadurch um 7 Cent pro Liter teurer. Bestimmte Industriezweige, die im weltweiten Wettbewerb stehen, sollen von den Kosten entlastet werden. Der Bund rechnet durch die Abgabe 2021 mit etwa 7,4 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Damit soll die Abgabe für erneuerbare Energien beim Strompreis gesenkt werden. Das EU-Parlament hat sich endgültig auf eine deutliche Verschärfung des Klimaziels für 2030 festgelegt. Danach soll der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU bis 2030 um 60% gegenüber 1990 gesenkt werden. Derzeit ist vorgesehen, die Klimagase um 40% zu senken. Dieses Ziel reicht aber nach Ansicht vieler Experten nicht aus. Mit dem neuen 60%-Ziel wird das EU-Parlament jetzt in Verhandlungen mit den EU-Staaten treten. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze hofft auf eine Einigung bis Jahresende.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es unter anderem um den gesunkenen Frauenanteil in den Vorständen der DAX-Unternehmen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht darin aber keinen Trend. Im vergangenen Jahr haben leicht überdurchschnittlich viele Frauen ihren Vorstandsposten abgegeben. Nicht alle vakanten Posten wurden sofort wieder nachbesetzt. Viele Vorstände wurden verkleinert. Das wird nicht dauerhaft so bleiben. Etliche Unternehmen haben schon angekündigt, vakante Posten wieder mit Frauen zu besetzen. Insofern ist der Rückgang wohl eher eine Delle, auch wenn Befürworter einer gesetzlichen Quote in Vorstandsgremien jetzt Alarm schlagen. Die Heilbronner Stimme ist anderer Ansicht. In vielen Unternehmen gehört die Männlichkeitskultur zur Philosophie. 55 Konzerne ohne Frau im aktuellen Vorstand haben auch für die Zukunft explizit das Ziel 0 Frauen formuliert. Darunter das Neckarsulmer Vorzeigeunternehmen Bechtle und Südzucker aus Mannheim. Von Positivbeispielen wie der Deutschen Telekom, SAP, Daimler oder Allianz einmal abgesehen, stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie ernst Deutschlands Konzernlenker die Rede von den Vorzügen gemischter Teams tatsächlich meinen. Dies zeigt einmal mehr, wie dringend geboten die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote ist. Für inhaltlich wenig ergiebig hält das Handelsblatt den Aktionsplan für Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal, den Bundesfinanzminister Scholz gemeinsam mit Justizministerin Lambrecht vorgelegt hat. Die Bundesregierung erteilt darin vor allem Prüfungsaufträge an sich selbst. Die Vorlage ist weniger der Sache geschuldet, sondern dient eher einer Inszenierung für die Öffentlichkeit. Schließlich konstituiert sich heute der Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Und der wird sich viel mit Scholz und den ihm unterstellten Behörden beschäftigen. Da wollte Scholz, der ja auch SPD-Kanzlerkandidat ist, im Vorfeld etwas Tatkraft demonstrieren. Doch dafür taugt dieser Aktionsplan nur bedingt. Die Frankfurter Neue Presse notiert, der größte Betrugsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte hat unfassbare Kontrollmängel bei Finanzaufsehern und Wirtschaftsprüfern offengelegt. Im Interesse des Finanzplatzes Deutschland sollten nach Aufklärung der Vorgänge deutlich einschneidendere Reformen folgen. Nicht nur bei der BaFin. Es braucht eine Bilanzpolizei auch für Tech-Konzerne.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute.